Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Sehr geehrte Gäste, ich darf Sie hier im Namen des Manuela Kienze Verlages ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Rüdiger Wolf, ich bin der Pressesprecher des Manuela Kienze Verlages. Eigentlich hatte ich gehofft, neben mir Thorsten Albustin, Ex-Fußballtorwart, sitzen zu haben. Also Erstligatorwart sitzen zu haben, aber gestern Abend um 22 Uhr kam die Mail, Grippe. Wir haben kurzfristig etwas organisiert, und zwar auch jemand, der sich mit dem Thema Angst sehr beschäftigt hat, nämlich die Frau Jettenberger. Es geht ja beim Herrn Thorsten Albustin zum einen um seine Fußballkarriere, zum anderen um das Thema Angst, / Depression, die ihm am Endeffekt die Karriere gekostet hat. Frau Jettenberger ist, Moment, ich will das Richtige sagen, ist klinische Kunsttherapeutin, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Palliativfachkraft und mehrfache Autorin für Fachbücher und Selbsterfahrungsberichte. Frau Jettenberger engagiert sich für Menschen mit psychischer Erkrankung und ist seit Erscheinen ihrer Selbsterfahrungsberichte auch als Depressionsberaterin tätig. So ist sie als ehemals Betroffene und Fachfrau ein idealer und authentischer Ansprechpartner für Menschen mit Depressionen und deren Angehörige. Sie konnte so schnell einspringen, weil sie heute Abend sowieso noch eine Außenlesung hat und auch in den weiteren Messentagen Außenlesungen hat, sodass sie praktisch nur ein paar Züge vorher gefahren ist. Aber warum jetzt Jettenberger und Thema Angst? Obwohl sie als Fachfrau, ist ihr es doch passiert, dass eines Tages war sie nach einer Lebensenttäuschung am Arbeitsplatz wie ausgeknipst. Diagnose, erst anpassungsgestört, dann depressiv. Ihr Weltbild wackelt. Und es beginnen 267 Tage des Kampfes gegen und später gegen die Depression, Angst, Panik und der Sinnlosigkeit des Lebens. Also eine ganz ähnliche Lebenserfahrung, wie der Herr Albustin gehabt hat. Und deswegen halte ich Sie hier für die richtige Frau, hier einzuspringen. Und eigentlich würde ich mit den Worten dann gleich an Frau Jettenberger abgeben.
Dankeschön. Schön, dass ich jetzt noch hier zufällig auch noch mit dabei bin. Und ich möchte immer wieder ein paar Häppchen aus dem Buch Seelenkollaps vorlesen und trotzdem erzählen, wie es so gegangen ist. Wie ausgeknipst, da habe ich dann irgendwann ein kleines Gedicht dazu geschrieben, weil das wirklich von heute auf morgen ist das entstanden. Also ich bin aufgewacht und ich war wie leer, wie weg, wie tot fast. Ja? Wie ausgeknipst. Aus. Alles aus. Wie ausgeknipst. Einfach aus. Aussichtslos, auswegslos, ausgebremst, aus. Zappenduster, kein Licht, alles grau in grau, keine Hoffnung, kein Mut, keine Zuversicht. Alles grau in grau, aus, einfach aus. Also Depressionen oder Angststörungen, Angst und Panik kann jeden treffen. Egal welche Gesellschaftsschicht, egal in welchem Bereich. Ich bin selber ausgebildete Therapeutin, dachte ich, das passiert mir nie. Ja. Oder wie ich auch damit gekämpft habe, soll ich jetzt Medikamente nehmen oder nicht? Das zunächst als Schwäche empfunden habe. Na, also jetzt Psychopillen niemals. Ja. Und trotzdem mich dann auf den Weg gemacht habe und diese Krise durchlaufen habe. Und da möchte ich jetzt noch ein paar Teile davon vorlesen. Schwach, dumm und nutzlos. Mir geht es zunehmend schlechter. Ständig diese Absagen. Keine Perspektive. Immer nur schlechte, kreisende Gedanken. Manchmal bleibe ich einfach im Bett liegen. Für was oder für wen soll ich überhaupt aufstehen? Mich duschen? Mir wird alles immer gleichgültiger. Weiter grüble ich, warum das alles hat passieren müssen. Warum so etwas gerade mir passiert. Ich halte mich für schwach, dumm, nutzlos. Etwas, was ich von mir so nicht kenne. Ich mag mich eigentlich. Ich mag mein Leben. Ich hatte eigentlich immer ein gesundes Selbstwertgefühl. Aber jetzt ist alles anders. Ich kämpfe mit Schlaflosigkeit, Albträumen, negativen Gedanken, Unruhe und ich trinke. Ich trinke wesentlich mehr Alkohol als sonst. Ich finde keine Ruhe, Angst, viele Ängste. Angst war etwas, was ich auch nicht kannte. So schnell hatte ich vor nichts Angst. Wie soll das alles nur weitergehen? Und ich nehme zu, was meine emotionale Stabilität erneut ins Wanken bringt, weil ich mich nun auch noch dick und doof fühle. War ja klar, dass ich zulegen würde aufgrund der mangelnden Bewegung, durch diese ständige Müdigkeit und Antriebslosigkeit. Ich kann mich jetzt aber nicht auch noch auf eine Diät konzentrieren. Ich warte ab. Solange es nicht mehr wird, geht's ja noch. Versagensgefühle. Ich fühle mich weiter klein und dumm. Eine richtige Versagerin. Keine Arbeit, bringe nicht mal die einfachsten Dinge hin. Ich kann nichts und ich bin nichts wert. Wenn ich das einem meiner Freunde oder meinem Partner erzähle, rollen die mit den Augen und erinnern mich an Realitäten, die ich aus den Augen verloren habe. Marion, du bist erst 33 Jahre, bist mehrfache Autorin, schreibst für namhafte Magazine, hast 3 Berufsausbildungen. Wer kann das mit 33 schon von sich sagen? Ja, das stimmt. Das weiß ich auch. Hier oben. Doch irgendwie trennt sich da mein Geist kognitiv von meinem Bauch, vom Gefühl, von den Emotionen. So eine richtige Versagerin zu sein, das war alles in der Vergangenheit. Alles, was ich geschafft habe, war weg. Komplett ausgelöscht. Hier und jetzt bin ich nichts wert. Diese Wertlosigkeit, das kennen ja viele Menschen mit Depression, so diese Nutzlosigkeit, Wertlosigkeit, zu versagen. Und das ist sehr quälend, weil das ja häufig auch so ein Entfremdungsgefühl, wenn man wirklich von heute auf morgen aus dem Leben purzelt und dann eben mit einer Depression dasteht und auch bis man das wahrnimmt, bis man das überhaupt versteht, was mit sich los ist. Ja. Dann kam es natürlich so weit, dass die Diagnose da war und die Ärztin gesagt hat, ich sollte mal Medikamente nehmen. Ja? Selbstmedikation. Trotz Zuspruch von Familie, Partner und Freundinnen hatte ich beschlossen, es einfach ohne Psychopillen, ohne Citalopram zu versuchen. Doch meine Selbstmedikation mit dem Tee und Naturheilmittel half nichts. Es ging mir zunehmend schlechter. Ab morgen werde ich das dann doch mit Antidepressiva versuchen, gegen welches ich mich bisher noch so gewehrt hatte. Ich beruhige mich selbst damit, dass es zunächst ja nur 10 Milligramm sind. Puh, was ist das schon? Ich nehme dann also zum ersten und hoffentlich letzten Mal in meinem Leben Pillen. Pillen für die Psyche. Das fällt mir nach wie vor schwer. Diese Vorstellung, so schwach zu sein, mein Leben nicht gebacken zu bekommen, dass ich nun wirklich Pillen brauche. Pillen, um zu funktionieren. Furchtbar. Mir ist schon bewusst, dass ich nicht so streng mit mir sein darf, dass ich nicht immer die starke Marion sein muss, sondern auch mal nicht funktionieren darf. Trotzdem fällt mir dies alles mehr als schwer. Und in diesem Zusammenhang, in diesem Moment, kommt in dem Zusammenhang auch gleich wieder dieses schreckliche Schamgefühl dazu, sich zu schämen und gleichzeitig zu versuchen, das zu verstecken vor allen. Ja? Sieht einen ja auch keiner an. Ja? So eine Depression sieht man ja nicht wie ein gebrochenes Bein, ja? Wo jeder sagt, ach Mensch, was ist da denn passiert? Und also doch die Psychopillen. Heute Morgen war ich dann fest entschlossen, es doch mit diesen Citalopram-Psychopillen zu versuchen. Nur wo soll ich das Rezept einlösen? Sicherlich nicht in der Apotheke in unserem kleinen Dorf. Auch wenn hier, wie in jeder Apotheke, die Schweigepflicht gilt, ist dies viel zu öffentlich. Oft genug habe ich mich schon fremdgeschämt, wenn die Apothekerin in einem vollen Laden viel zu laut ihre Tipps mitteilte oder die Menschen mit ihren Tabletten, zum Beispiel Verhütung oder Viagra, was auch immer, aus der Apotheke hinausgehen lässt. Das soll doch keiner wissen. Ich, Psychal. So machte ich mich auf den Weg in die nächste größere Marktgemeinde, um mir dort anonym meine Tabletten zu holen. Noch war ich nicht ganz sicher, ob ich sie dann wirklich nehme. Aber ich hole sie schon mal. Viele Menschen mit Depression haben Angst, diese Tabletten dann zu nehmen und abhängig zu werden. Oder dass sie einen total verändern, was ein völliger Quatsch ist. Was ich dann, nachdem ich ziemlich viel Feedback zu dem Buch bekommen habe, auch in einem Ratgeber festgehalten habe. Also weder machen die abhängig, ja, noch verändern sie einen vom Wesen her, sondern im Gegenteil, wie eine Art Zwiebel wurde ich freigelegt, wieder, ich wurde wieder ich, weil vorher war ich mir fremd und habe mich nicht wieder erkannt. Und Stück für Stück wurde es besser, heller, ich habe die Sonne wieder gesehen, es war nicht mehr alles so trist, nicht mehr grau in grau. Und trotzdem, also das hat mich sehr gequält. Soll ich das nehmen, soll ich das nicht nehmen und ist das überhaupt gesund, so eine Chemie? Und so habe ich dann auch eine Für- und Widerliste gemacht. Für- und Widerliste. Ich ringe mit mir, ob es richtig und notwendig wäre, ein Antidepressivum einzunehmen. Doch dann fragte mich meine Therapeutenfreundin bei einem Telefonat, wie schlecht soll es ihr denn noch gehen, Marion? Mach's endlich. Warum machst du es dir so schwer? Was würdest du deinen Patienten raten? Irgendwie hat sie recht. Wir sprachen nochmal über das Für und Wider. Ich erstellte eine Liste. Und als negativ hielten wir fest, es treten nahezu immer Nebenwirkungen auf. Diese hier könnten, müssen aber nicht bei jedem sein. Mundtrockenheit, Sedierung, Blutdrucksenkung, Koordinationsstörungen, Schwitzen, Magen-Darm-Probleme, Verstopfung und so weiter und so fort. Ja, und nach wenigen Tagen würden sie sich aber trotzdem zurückbilden und etwa nach 14 Tagen wird eine Stimmungsaufhellung beginnen. So war es dann auch. Die Nebenwirkungen waren nicht ohne und trotzdem war es das im Rückblick wert, weil ich wirklich nach 2-3 Wochen dachte, boah, ich bin wieder ich. Ich bin wieder die, die ich vorher war, die Marion, die ich eigentlich kenne und die ich sein will. Dann ist ja noch ein Thema, wie sehr, also verbunden mit dem Schamgefühl, wie sehr man einfach gesellschaftlich belächelt wird auch. Ja? Also ich habe mir sehr wohl überlegt, mit wem bespreche ich das, mit wem bin ich da ganz offen und mit wem nicht. Und ich weiß noch genau, wo ich die Frau Kinzel angerufen habe und gesagt habe, ich hätte da ein Skript, wie schaut's aus, Seelenkollaps, aber könnte man da keinen anderen Namen draufschreiben? Weil sitzen dann Patienten mir gegenüber und wissen das, ja. Aber da hat es mich auch ein bisschen überzeugt, ob das nicht sogar noch ein heilsamer Schritt war. Ja? Mein Partner ist auch Mediziner, der hat gesagt, mach das bloß nicht. Gottes Willen, ich würde das nicht aushalten, wenn meine Patienten mir gegenüber sitzen und so viel Intimitäten wissen. Und schon von der Grundhaltung, von meiner therapeutischen Grundhaltung, aber auch war es eigentlich klar, ich kann meinen Patienten definitiv als Mensch gegenüber sitzen. Ja? Und das hat danach ungeahnte Rückmeldungen, also sowohl in Briefform eben und auch in Patienten- und Angehörigengesprächen ergeben. Also es war absolut heilsam nochmal danach. Trotzdem hatte ich natürlich lange Zeit auch ganz genau eben überlegt, wem erzähle ich das und wem nicht. Und hat auch wirklich viel mit Vorurteilen zu kämpfen. Wenn die wüsste. Heute begegnete ich einer entfernten Bekannten. Sie sprach mich an. Ich würde müde aussehen. Ich sollte nicht so viel arbeiten. Ich hatte wirklich eine der vielen schlaflosen Nächte hinter mir. Und ich bin verwundert, dass man das sieht. Sie sagt weiter, du siehst überhaupt so müde aus in der letzten Zeit. Irgendwie blass und erschöpft. Vielleicht brauchst du mal einen Urlaub. Sie redete und redete. Weiter und weiter. Jeder brauche doch mal Urlaub. Und gerade wir im sozialen Bereich. Ich höre schon gar nicht mehr hin und denke, ach, wenn die wüsste. Wenn die wüsste, dass ich schon seit Monaten nicht arbeite. Ich war natürlich dann in dem kleinen in kleinem Dorf auch mal Kaffee trinken oder so und da haben wir gedacht, puh, die werden alle denken, ich habe ganz schön viel Zeit plötzlich. Ja. Die Wahrheit zum Sagen, dass ich schon so und so lange nicht arbeiten gehen kann, ja, was dann häufig einfach belächelt wird oder reißt dich zusammen, ja, dann geht's schon, andere müssen das auch. Ja. Dann habe ich es halt lieber geleugnet, ja. Also wenn die wüsste, dass ich seit Monaten nicht arbeite, sondern selbst in therapeutischer, ja psychiatrischer Behandlung bin, Psychopharmaka einnehme und. Tja, wenn die wüsste, man kann einfach in niemanden hineinschauen, in niemanden. Vor der Depression habe ich mir gedacht, mei, wer ist schon normal, gell? Und habe ja auch mit vielen Menschen in Krisen oder Menschen mit Behinderungen zu tun gehabt in der beruflichen Situation. Und das war auch nie erstrebenswert. Ja, man kann auch, was ist schon normal, ja, so. Und in der Depression habe ich mir dann immer gedacht, Mensch, ich will mein normales Leben zurück. Da hat mich dann dieses Normalsein nochmal sehr stark beschäftigt. Und da habe ich in einer Nacht dann auch was geschrieben. Dieses Normalsein. Die halbe Nacht kann ich wieder nicht schlafen. Habe mir Gedanken zum Thema, wer oder was ist normal gemacht. Und wer bestimmt, was normal ist. Dieses Normal, die Norm. Dieses Normal hat mich seit jeher beschäftigt. Schon immer mochte ich Menschen, die Aussagen wie der, die, das ist doch nicht normal, irgendwie kritisch hinterfragen. Was ist normal? Wer bestimmt das? Auch beruflich wehrte ich mich dagegen, genormte Menschen zu betreuen und wechselte nach nur wenigen Wochen von der Erzieherschule nach einem Praktikum in einem Regelkindergarten in den Bereich der Heilerziehungspflege in einen Integrativkindergarten. Schon sehr früh machte mich diese allgemeine Intoleranz gegenüber Abweichungen von der Norm ärgerlich und nachdenklich. Als normal gelten wohl Dinge oder Menschen, die dem Durchschnittswert entsprechen oder diesem möglichst nahe kommen. Infolgedessen sind Menschen oder Dinge, die weniger dem Durchschnitt der sogenannten Norm entsprechen, nicht normal. Das finde ich verrückt. Denn seit jeher dachte ich, sind gerade wenn es um Menschen geht, nicht die der Norm, dem Durchschnitt entsprechen, dieses etwas ganz Besonderes. Einfach ausgezeichnete Leute. Und ganz ehrlich, wer will denn schon so durchschnittlich, also normal sein? Doch jetzt. Jetzt, wo es mir so schlecht geht, wo ich nicht arbeiten kann, wo ich ständig im Kreis herum denke, ich möchte normal sein. Ich möchte wieder normal sein. Einfach wieder normal. Im Sumpf der Depression. Mein Befinden ist so beeinträchtigt, dass es mir mein normales Leben unmöglich macht. Es ist zum Verzweifeln und so schmerzlich, und ich weiß, dass ich so echt nicht mehr lange aushalten kann. Doch was dann? Telefonanrufe, die ich immer so gern telefonierte, mich austauschte, immer im Kontakt stand, eine richtige Netzwerkerin war. Telefonanrufe ignoriere ich. Telefonieren ist mir längst zu anstrengend geworden. Wenn ich die Nummern erkenne von Menschen, die ich eigentlich mag, dann schäme ich mich dafür, wohl wissend, dass sie sich sicherlich Sorgen machen. Aber ich kann nicht. Ich kann einfach nicht sprechen. So sehr ich auch möchte, mich anstrenge, ich kann nicht. Doch eins weiß ich parallel dazu, die ganze Zeit. Kognitiv. Auch wenn es mir emotional so schlecht geht, ich werde nicht aufgeben. Das alles wird irgendwann aufhören und endlich ein Ende haben. Ich dachte ja immer, das hört nie auf. Also wie lange dauert das noch? Ja? Und mir ist es in einem normalen Urlaubsschutz langweilig geworden, wenn ich nichts zu tun hatte. Ja? Also irgendein Projekt, kreatives Projekt oder so, brauchte ich nach einer Weile, wenn so die erste Erholungsphase rum war. Und plötzlich saß ich dann da und es war mir schlichtweg tagelang, egal ob ich aufstehe, ob ich nicht aufstehe, ob ich eine Struktur habe. Ja, also einfach vor mich hergelebt, und sonst wäre es mir, wie gesagt, langweilig gewesen. Hinzu kamen Ängste, quälende Ängste. Angst, woher auch immer, überkommt mich plötzlich, auch ohne Grund. Manchmal so heftig, dass ich wirklich denke, daran zu sterben. Mit Herzklopfen, mit Luftnot, unfassbar. Früher hatte ich kaum Angst. Und nicht so, nicht wirklich so, dass ich denke, ich sterbe hier und jetzt. Ob ich beim Einkaufen bin oder egal, wo ich gehe und stehe. Zack, überkommt mich diese Angst. Ich war dann immer völlig von der Rolle. Dieses Herzrasen, Unruhe, Schweißausbrüche. Und das konnte ich auch nicht lange verbergen. Letztendlich war von außen sichtbar, dass ich schwitz, dass ich käseweiß war, und wurde immer öfter auch angesprochen, was los ist.
Dann machen wir hier schon einen Stopp. Ich möchte mich zuerst, bevor ich es vergesse, ganz herzlich bei der Frau Kiolin für die Übersetzung in Gebärdensprache bedanken. Frau Jettenberger steht auch noch für Fragen zur Verfügung. Aufgrund des heiklen Themas möchte ich es aber nicht öffentlich machen. Frau Jettenberger wird nahe ihr Buch hier signieren am Bücherstand von der Messebuchhandlung, und steht danach auch noch am Stand vom Manuela Kinzel Verlag. Der ist hier in der Halle, gleich da schräg gegenüber, D103, im Prinzip unter dem Zeitsymbol von der Zeitung, die Zeit, für Fragen zur Verfügung. Sie können hier am Büchertisch auch das Buch von Herrn Albustin erwerben, und das Buch von der Frau Jettenberger wird die Frau Jettenberger selbstverständlich gerne signieren. Falls jemand da sein sollte, wo mit der Frau Jettenberger sprechen möchte und Übersetzung braucht zur Gebärdensprache, würden wir das gleich vor noch vorziehen, auch dezent hier irgendwo um die Ecke, weil die Frau Chiolin nachher noch für weitere Veranstaltungen hier gebunden ist. Ich darf mich nochmal im Namen von Manuela Kinzel Verlag ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.